Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Ich bin Benjamin Rothmund und mir gegenüber am Mikrofon steht the one and only Hendrik Rosse. Hallo Hendrik.
Hallo Benjamin.
Du hast uns heute einen schönen Fall aus unserer Nachfolgepraxis mitgebracht, wo es unter anderem um das Familienheim geht. Magst du vielleicht mal den Sachverhalt kurz aufziehen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wir hatten Eheleute bei uns, die eigentlich bisher in der Vergangenheit schon vieles richtig gemacht haben und auch wirklich gut beraten waren. Hatten zum Beispiel, der Ehemann hatte einen Handwerksbetrieb, den er schon überführt hatte an die Kinder, und auch einige vermietete Immobilien wurden schon übergeben. Aber die kamen jetzt eben mit diesem Familienheim-Thema zu uns. Die Eheleute leben in Zugewinngemeinschaft, sind Anfang 60 und hatten einfach, wie man so schön sagt, eine klassische Ehe. Das heißt, der Mann hat eben diesen Handwerksbetrieb über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut und die Frau hatte sich um die Kindererziehung gekümmert und demzufolge auch eine klassische Vermögensverteilung. Also das Vermögen hat sich halt einfach größtenteils beim Ehemann angesammelt und die Frau hatte eben deutlich weniger Vermögen. Und wie gesagt, gibt es jetzt eben noch die Themen, nachdem schon viel abgefrühstückt wurde, dass es eben noch einige erhebliche liquide Mittel eben beim Ehemann gab. Es waren so roundabout 7 Millionen. Und eben das Familienheim, das den Eheleuten hälftig gehörte, mit einem Wert von ungefähr 4 Millionen. Und für genau diese beiden Vermögenspositionen, ja, gab es aktuell einfach noch keine Lösung. Und deswegen standen sie jetzt bei uns.
Spannender Fall. Genau, die tiefhängenden Früchte wurden sozusagen schon abgegriffen. Wir holen uns jetzt die hochhängenden Früchte und fangen vielleicht mal an mit den liquiden Mitteln im Wert von 7 Millionen Euro beim Ehemann, von denen du gerade gesprochen hast. Grundsätzlich, du hattest es schon gesagt, das Unternehmen wurde schon übertragen. Unternehmen ist gegebenenfalls ein privilegierter Vermögenswert, der Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer frei übertragen werden kann. Bargeld ist grundsätzlich nicht begünstigt. Das bedeutet, man hat bei einer Schenkung in Steuerklasse 1, jetzt an die Ehefrau oder an die Kinder oder auch bei einer Vererbung, eine Steuerbelastung von 7-30%, also bei höheren Beträgen, also eine durchaus empfindliche Belastung. Hätte man jetzt sozusagen auch, wenn der Ehemann versterben würde und dieses Vermögen an die Frau oder an die Kinder vererben würde. Allerdings, du hattest es am Anfang gesagt, sie sind in Zugewinngemeinschaft verheiratet. Das bedeutet, wenn der Ehemann zuerst verstirbt und dann auf die Ehefrau etwas überträgt, dann haben wir grundsätzlich eine Steuerfreiheit der Zugewinnausgleichsforderung. Das bedeutet, der Zugewinn des Ehemanns über die Dauer der Ehe, dieser Anfall des Zugewinns ist bei der Ehefrau steuerfrei. Aber wir wissen es, es kann natürlich auch anders kommen, ja, dass die Ehefrau zuerst stirbt und dann hätten wir keinen steuerfreien Zugewinnausgleich und ein großes Problem. Außerdem hätten wir generell eine Zusammenballung beim überlebenden Ehegatten, wenn da jetzt was vererbt wird, und dann eine höhere Besteuerung, wenn der überlebende Ehegatte an die Kinder runtervererbt. Das ist jetzt sozusagen erstmal die Ausgangslage, was das Bargeld betrifft. Beim Familienheim ist der Übergang von Todeswegen zwischen den Eheleuten steuerfrei. Das ist auch völlig unabhängig von der Größe und dem Wert des Familienheims. Aber wir haben ein Thema, wenn von Todeswegen übertragen wird, nämlich diese 10-jährige Behaltensfrist. Das bedeutet, dass der überlebende Ehegatte dieses Familienheim eben noch 10 weitere Jahre grundsätzlich bewohnen muss. Und wenn er jetzt nach 9 Jahren, 11 Monaten auszieht, fällt halt eben diese Privilegierung mit Wirkung für die Vergangenheit komplett weg. Es gibt keine Abschmelzung, wie wir sie von anderen Fristen kennen. Es ist ein Alles-oder-nichts-Prinzip. Soweit erstmal die Ausgangssituation. Was haben wir jetzt an Möglichkeiten hier, den Eheleuten diese beiden Vermögenswerte zu optimieren?
Gut zusammengefasst, wir haben halt wirklich hier zwei Risiken, wie du gesagt hast. Einmal, den Tod können wir nicht planen. Ja, das heißt, in Bezug aufs Bargeld haben wir echt ein Risiko, und Familienheim, ja, einfach fehlende Flexibilität. Ja, und das sind eigentlich die Themen, die wir hier angehen sollten. Und da gibt es zwei Lösungen, die man eben in Betracht ziehen könnte. Aber schichten wir es erstmal ab. Wir haben über das Bargeld gesprochen. Geld, eigentlich erstmal kein gutes Vermögen, bedeutet immer, wenn ich Geld, ob es an die Ebene der Eheleute ist oder ob es eben an die Übertragung an Kinder geht, ist nicht begünstigt. Ja? Ich bekomme nur die klassischen Freibeträge. Und was man hier eben andenken sollte, ist, dass wir es schaffen, unter Einbindung des Familienheims eben letztendlich die Ehefrau in unserem Fall so mit liquiden Mitteln auszustatten, dass sie letztendlich danach auch imstande ist, an die beiden Kinder zu übertragen. Und dazu könnte man, wir sprechen ja oft immer über die Güterstandsschaukel, eine andere Schaukel nutzen, nämlich zum Beispiel die Familienheimschaukel. Das ist eigentlich das Gleiche, wie wir es beim Güterstandswechsel kennen, dass man hier einfach in mehreren Schritten vorgeht. Wir hatten ja gesagt, die Ehemann und Ehefrau haben aktuell das Familienheim zu jeweils 50%. Der Ehemann könnte seinen 50%igen Anteil an die Frau übertragen. Dann könnte die Ehefrau in einem nächsten Schritt den gesamten Anteil, den sie am Familienheim hat, also 100% in dem Fall, entgeltlich an den Mann verkaufen. Und anschließend könnte der Ehemann wieder 50% des Familienheims an die Frau schenken.
Okay, also soweit erstmal die Vorgehensweise bei der Familienheimschaukel. Dann guckt man sich das Ergebnis an und denkt sich, ja gut, eigentlich auf den ersten Blick ist es ja gar nicht mal unbedingt was passiert, ne? Also Ehemann und Ehefrau sind immer noch jeweils zur Hälfte am Familienheim beteiligt, aber es ist natürlich doch was passiert, denn die Ehefrau hat aufgrund des Verkaufs zum Verkehrswert jetzt liquide Mittel auf ihrem Konto und die hat sie vom Ehemann bekommen. Das heißt, im Ergebnis haben wir eine gleichmäßigere Vermögensverteilung zwischen den Eheleuten erreicht, ohne eine Steuer auszulösen.
Genau, entscheidend. Entscheidend ist hier nämlich dieser zweite Schritt, dass eben die Frau dann 100% des Familienheims nun an den Mann verkauft und das macht sie quasi entgeltlich. Wir gucken uns also an, wie viel ist das Familienheim wert und dieses Geld muss sie dann letztendlich auch vom Mann sozusagen überwiesen bekommen als Kaufpreis für die Veräußerung.
Genau, dann hat sie was von dem liquiden Vermögen des Ehemanns bekommen und kann sozusagen dann auch wieder ihre Freibeträge gegenüber den Kindern, später gegebenenfalls auch gegenüber den Enkelkindern ausnutzen, die vorher einfach komplett ungenutzt geblieben wären, weil sie halt eben keine liquiden Mittel hatte. Man muss jetzt sagen, diese Familienheimschaukel, du hast ja dieses Prozedere gerade geschildert, wie das dann läuft. Wir haben tatsächlich dann keine steuerlichen Folgen auch dabei. Es gibt keine Einkommenssteuer auf den Verkauf des Familienheims, weil es eine eigengenutzte Immobilie ist. Es fällt auch keine Grunderwerbsteuer an, weil wir einen Verkauf zwischen Ehegatten haben, der Grunderwerbsteuer befreit ist. Und wir haben auch keine Schenkungssteuer, weil Familienheimschenkung zwischen Ehegatten ohne Bedingungen steuerbefreit ist.
Genau, und eben auch keine Nachbehaltensfrist hat. Das ist eben der große Unterschied im Vergleich zur Übertragung quasi von Todeswegen. Das heißt, in dem ersten Schritt, wenn der Ehemann eben 50% am Familienheim überträgt an die Frau, kann die Frau theoretisch Wochen danach mit diesem Anteil oder mit dem Familienheim, was sie da bekommen, machen, was sie möchte. Es gibt keine Nachbehaltensfrist. Es wird schenkungssteuerfrei übertragen und deswegen ist auch in einem zweiten Schritt dann dieser Verkauf möglich. Der ist sowieso erbschaftsschenkungssteuerlich nicht relevant, weil man zum Verkehrswert verkauft. Und danach macht man eigentlich nochmal eine Familienheimschenkung. Ja, und auch das ist dann wieder ganz normal von der Befreiung zwischen Ehegatten erfasst.
Das heißt, wir haben jetzt eigentlich drei Vorgänge, die wir haben, die ja dann auch beurkundungspflichtig sind, weil es sich um Immobilien handelt, die da bewegt werden. Da würde man ja sagen, gegebenenfalls Gestaltungsmissbrauch, wenn man das jetzt zu schnell hintereinander macht, korrekt?
Ja, genau, das ist das Thema, was dann immer im Raum steht. Der Bundesfinanzhof ist da sogar eher locker unterwegs, also dass man sagt, dass das ginge theoretisch auch. Aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen und wir würden auch eigentlich immer empfehlen, mindestens einige Monate, ja, bis zu einem halben Jahr zwischen den einzelnen Urkunden eben zu belassen, es einfach nachgelagert zu machen, ja, eine gesunde und ruhige Abwicklung von jedem einzelnen Vorgang, den entsprechend zu dokumentieren und eben nicht diese drei Verträge, ja, quasi in einer Urkunde zu machen, sondern die Eheleute dann auch faktisch und rechtlich so zu stellen, dass das wirklich auch durchgeführt wurde.
Ja, sehr gut. Also wir halten einfach Schamfristen zwischen diesen Verträgen ein, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Genau.
An der Stelle dann vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit. Also wir sind jetzt bezüglich des Bargelds, was vorher alleine beim Ehemann war, handlungsfähig, denn wir können erhebliche Teile auch von Seiten der Ehefrau in den nächsten Jahren auf die Abkömmlinge übertragen. Aber jetzt haben wir ja noch den Punkt Familienheim, stehen wir da eigentlich nicht wirklich besser, ne? Also es ist wieder die Ausgangssituation.
Ja, wenn man sich jetzt nochmal dieses Thema anguckt, Optimierung des Familienheims, ja, wir wollen vermeiden, dass wir Übergänge von Todeswegen haben, weil die uns in der Flexibilität im späteren Umgang mit dem Familienheim einfach massiv einschränken. Da ist es einfach so, die Ehefrau hat jetzt zwar aufgrund des dritten Schrittes dieser Familienheimschaukel 50% des Familienheims schenkweise vom Ehemann bekommen. Das heißt, in Bezug auf diese 50% sind wir eigentlich fein. Wir haben aber nach wie vor das Thema, wenn jetzt der Ehegatten hat ja immer noch 50%, und wenn jetzt irgendwann der Todesfall eintritt, würde, egal von wem, immer weitere 50% des Familienheims an den jeweils Überlebenden übergehen. Also wenn jetzt endlich die Frau zuerst verstirbt, geht 50% auf den Mann über und umgekehrt. Und diese 50% würden ja nach wie vor von Todeswegen übergehen, also schränken uns letztendlich im Nachgang ein, weil wir immer die Nachbehaltensfrist zu beachten hätten.
Stimmt, genau. Die wollen wir ja eigentlich gerade vermeiden, und deswegen muss es irgendwie schenkweise übergehen. Gut, das bedeutet, hier müssen wir eigentlich nach einer alternativen Schenkweisengestaltung suchen, und hier würde man dann sagen, wir machen jetzt nochmal eine Schenkung zu Lebzeiten, und zwar eine sogenannte Überkreuzschenkung. Also die Eheleute schenken sich wechselseitig jeweils das Miteigentum, die 50% an dem Familienheim. Aber ganz wichtig, im Schenkungsvertrag haben wir einen Widerrufsvorbehalt für den Fall, dass einer von den beiden vorverstirbt. Das ist dann unser Rückforderungsgrund sozusagen in dem Fall. Was ist die Folge? Zum einen haben jetzt beide ihre 50% jeweils schenkweise erworben. Da haben wir dann eben diese Behaltensfrist, die wir beim Erwerb von Todeswegen haben, ausgeschaltet. Wenn jetzt einer von den beiden sterben würde, würde der überlebende Ehegatte seine jeweils 50% Schenkung widerrufen. Und damit werden die 50% halt eben nicht von Todeswegen übertragen, sondern der überlebende Ehegatte holt sich seinen 50% Anteil im Rahmen einer Rückforderung, die auch steuerfrei ist, zurück. Und dann, wie stehen wir am Ende da, wenn wir jetzt diese Überkreuzschenkung dann durchgeführt haben, was die Flexibilität angeht?
Genau, der überlebende Ehegatte hat letztendlich ja zu Lebzeiten 50% geschenkt bekommen. Die anderen 50% hatte er ursprünglich weggeschenkt, hat sie sich im Todesfall aber sozusagen zurückgeholt, kriegt sie also nicht von Todeswegen, hat jetzt also 100% des Familienheims, und die unterliegen keiner Behaltensfrist. Und das ist natürlich aus vielerlei außersteuerlichen Gründen extrem wichtig. Ja, weil natürlich ist die Grundvorstellung des überlebenden Ehegatten, das ist das Familienheim, es soll unangetastet bleiben, ich möchte dort drin bleiben. Und das ist auch in den meisten Fällen, die wir sehen, so, dass das so passiert. Aber es gibt unvorhergesehene Fälle, in denen dann doch einmal quasi es nach zum Beispiel 4, 5 oder auch erst nach 8 Jahren gewünscht ist, eben doch aus dem Familienheim auszuziehen, weil es halt einfach vielleicht viel zu groß ist, weil es unpraktisch ist mit 2 Stockwerken etc. und weil es vielleicht auch einfach emotionale Themen sind, dass man einfach sagt, ich verbinde so viele Erinnerungen an dieses Haus mit dem verstorbenen Partner und möchte nun vielleicht doch ausziehen. Also das sind alles flexible Punkte, die wir jetzt letztendlich haben, ohne eine Nachsteuer auszulösen. Und natürlich, ja, nicht nur der Auszug wird möglich, auch das Thema Nachfolge am Familienheim. Also es kann an die Kinder weiter übertragen werden. Man kann darüber nachdenken, das Familienheim zum Beispiel auch an einen Dritten oder an die Kinder zu verkaufen. Auch dazu werden wir ja nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Also größtmögliche Flexibilität, und das ist ja auch das, was hier gewünscht war. Und das sollte auch so sein, dass die Steuer letztendlich nicht der Treiber ist, sondern letztendlich das möglich macht, was letztendlich von den Mandanten und Eheleuten in diesem Fall gewünscht ist.
Ganz hervorragend. Ich meine, wir haben jetzt am Ende eigentlich durch 2 Maßnahmen, nämlich einmal diese Familienheimschaukel und einmal diese Überkreuzschenkung für beide Assets, nämlich das liquide Vermögen und das Familienheim, eine schöne Nachfolgeregelung gefunden. Und hier an der Stelle können wir mal sagen, wir hatten ja schon Folgen über die Güterstandsschaukel. Ich meine, am Grunde ist das natürlich die kleine Schwester sozusagen des Familienheims. Ja? Also genau. Wenn man jetzt nicht einen riesen Zugewinn hat, den man hin und her schieben möchte, dann lässt sich das deutlich niedrigschwelliger machen. Bei der Güterstandsschaukel hat man eben mehrere Eheverträge und hat dann doch mehr Aufwand, würde ich jetzt sagen, bei der Erstellung der Verträge und der Anlagen, als wenn man jetzt eine Familienheimschaukel macht. Also da vielleicht da auch nochmal der Hinweis, das ist sozusagen eine kleinere Methode, um dann Vermögen auch hin und her zu schieben. Ich denke, wir haben die Familie hier voll abgeholt mit ihren Zielen und Wünschen. Die Flexibilität bleibt jetzt nun erhalten. Und vielen Dank, Hendrik. Hat mich mal wieder gefreut, mit dir aufzunehmen, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ich danke dir. Bis dann.
Ciao.